Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich darf Sie durch die nächste gute Stunde begleiten. Unser Thema heute Abend, liebe Zuhörer, sind Werte und Tugenden. Sie kennen das ja, man ruft geradezu nach Werten, man spricht von einem neuen Wertebewusstsein, man wird sich eingedenk, dass es so ganz ohne Werte nicht gehen kann. Aber was Werte so ganz genau sind, wissen wir das eigentlich? Wenn wir von Werten sprechen, dann fällt unser Blick zunächst mal auf die Religion, auf die Kirche, weil da gute Dinge hochgehalten werden, weil da gewisse Prinzipien verfolgt werden, von denen man nicht abrückt. Aber was, nochmal die Frage, ist eigentlich so ein Wert? Ist das etwas rein Subjektives, etwas, was meiner Einschätzung überlassen bleibt, oder gibt es dafür auch eine objektive Richtschnur? Wie hängen Werte und Tugenden, dieses, ich möchte fast sagen, altmodische Wort, zusammen? Nun, dafür haben wir heute einen Fachmann eingeladen. Es ist Professor Dr. Horst Seidel, Professor für Philosophie an der Lateran-Universität in Rom. Grüß Gott und guten Abend, Herr Professor Seidel.
Ja, guten Abend, Herr Sonneborn.
Schön, dass Sie heute Abend Zeit haben, Herr Professor, und dass wir uns über ein so wichtiges Thema unterhalten können. Herr Professor, Werte und Tugenden, müssen wir dafür auf die Religion blicken? Oder haben wir da schon auf rein menschlichem Niveau einen gewissen Ansatzpunkt?
Sicherlich hätte da die Religion oder unser religiöses Bewusstsein an erster Stelle etwas zu sagen. Aber ich muss mich von meinem Fach Philosophie auf mein Gebiet beschränken, hier also der Ethik, und werde neben den Werten und den Tugenden auch auf das Gute zu sprechen kommen.
Das heißt, wir dürfen heute an Ihrer Hand ein wenig die Grundlagen von Werten und Tugenden erforschen. Und nun, Herr Professor, sind wir gespannt auf Ihren Vortrag.
Vielen Dank, Herr Sonneborn. Es ist immer eine Freude, bei Radio Horeb einen Vortrag halten zu dürfen unter Ihrer Moderation. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie schon angedeutet, ist das Thema die Werte, die Tugenden und ich füge hinzu das Gute, denn ohne diesen vermittelnden Begriff kann man die anderen beiden Begriffe auch nicht klären. Und so möchte ich auch in einem ersten Teil von dem Begriff des sittlichen Guten ausgehen, der heute problematisch geworden ist. In den Diskussionen ethischer Fragen heute fehlt der Begriff des sittlichen Guten so gut wie ganz. Er ist praktisch durch die Begriffe der Werte ersetzt. Wie wir aus den Medien entnehmen können, werden immer wieder neue Wertediskussionen geführt, die keine endgültigen Ergebnisse zeitigen. Das Schwinden des Begriffs des Guten gibt uns zu denken, da er in der traditionellen Ethik zentral war. Platon und Aristoteles widmeten ausgiebige Erörterungen, um ihn näher zu definieren, und gründeten ihn auf die menschliche Seele und auf Gott. Gerade die traditionelle Definition des Guten hat ihn aber so problematisch für das neuzeitliche Denken gemacht. Denn das traditionelle Gute, das als etwas Objektives, als ein Ding oder Seiendes erscheint, verbunden mit der Seele und mit Gott, bringen Denker der Neuzeit nicht mehr in Zusammenhang mit dem Leben des Subjekts, mit seinen subjektiven persönlichen Entscheidungen in freier Selbstbestimmung. Mein Vortrag möchte daher in einem ersten Teil das Problem des sittlichen Guten heute darlegen, dann im zweiten Teil den Wertbegriff erläutern, der sich in der Neuzeit und Gegenwart herausgebildet hat. Doch wird sich zeigen, dass er in sich unzureichend bleibt, wenn er nicht mit dem Begriff des Guten verbunden wird. Da diese Verbindung zwischen dem Wert und dem Guten und dann auch den Tugenden tatsächlich in der klassischen Tugendlehre vorliegt, will der dritte Teil dann auf diese wieder zurückkommen. Da für die moderne Problematik des sittlichen Guten die Kritik von Immanuel Kant in seiner Kritik der praktischen Vernunft beispielhaft ist, möchte ich auf sie hier etwas näher eingehen. Wie bekannt stellt er als alleiniges sittliches Prinzip das der autonomen Selbstbestimmung des Menschen im sogenannten kategorischen Imperativ heraus. Ich zitiere: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Ebenso in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten heißt es, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Eine andere Formulierung bringt den Bezug zur Person als Selbstzweck hinzu, der zum intelligiblen Reich der Zwecke gehört. Handle so, heißt es dort, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte. Und eine andere Formulierung, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel gebrauchst. Ende Zitat. In der Kritik gibt dann Kant die Merkmale dieses Gesetzes an. Es ist kategorisch a priori, das heißt von vornherein geltend, ein Faktum der Vernunft. Es übt eine Verbindlichkeit auf den Willen aus, eine moralische Nötigung und bewirkt das Gefühl einer objektiv verbindlichen Pflicht. Aus dem Sittengesetz folgt weiter die Autonomie des Willens. Kant räumt zwar ein, dass es, ich zitiere, freilich unleugbar sei, dass alles Wollen auch einen Gegenstand, mithin eine Materie haben müsse. Aber diese ist darum nicht eben der Bestimmungsgrund und die Bedingung der Maxime sittlichen Handelns. Zitat Ende. Somit scheidet zur Begründung der Sittlichkeit jede Art materialer Prinzipien oder Zwecke aus, das heißt die von der Sinneserfahrung herkommen, und Kant stellt das auch in einer tabellarischen Übersicht dann zusammen. Dabei fällt auf, dass sogar auch die Vollkommenheit des Menschen und die Gottes als Zwecke wegfallen, weil auch sie mit dem Gefühl der Glückseligkeit verbunden und dadurch nur materiale Bestimmungsgründe wären. Um hierzu kurz Stellung zu nehmen. Zu Kants Sittlichkeitsbegründung lässt sich sagen, dass die in der Begründung enthaltene Kritik an der empiristischen Ethik, das heißt am Utilitarismus und Hedonismus, Eudämonismus seiner Zeit, sicherlich berechtigt ist. Denn dieser kann niemals zu einem objektiv allgemeinen normativen Bestimmungsgrund a priori der Sittlichkeit werden. Kants eigene Begründung, nur aus der autonomen, freien Selbstbestimmung des Willens zum Handeln nach einem a priori, das heißt also von vornherein, allgemeingültigen Sittengesetz der praktischen Vernunft, enthält gewiss ein wesentliches Moment der Sittlichkeit. Es drückt praktisch aus, nicht wahr, die Rationalität, Vernünftigkeit und Allgemeinheit als solche. Jedoch ist dies ein Formalismus in Kants Ethik, der unannehmbar ist. Denn im kategorischen Imperativ, den wir gerade uns angesehen haben, fehlt jeder Bezug zum objektiven Guten, sodass bei Kant die Selbstbestimmung des Willens nur um der Selbstbestimmung selber willen erfolgt, nicht um eines Zweckes willen, der nur im Guten selbst liegen kann. Vergleichen wir damit aus der traditionellen Ethik die Formulierung des allgemeinen Sittengesetzes, das Gute ist zu tun und das Böse zu meiden, so hat man hier noch den Bezug zum Guten und zum Bösen. Ebenso auch in der goldenen Regel, die übrigens Kant ablehnt, dem anderen nicht das zu tun, was man nicht wünscht, dass er einem selber tue. Hinzu kommt auch ein, und das bedeutet natürlich dann, das muss man also ergänzen, nicht das Böse anzutun, von dem man auch nicht wünscht, dass der andere es einem zufüge, und umgekehrt dem anderen das zu tun, was man erwartet, dass auch der andere einem selber tue, wiederum zu ergänzen, nämlich das Gute, dass wir anderen tun sollen, wie wir wünschen, dass andere es auch uns tun. Hinzu kommt bei Kant auch ein Rigorismus, der mit dem Guten die Affekte, Gefühle total ausschaltet, die das Gute normalerweise begleiten. So bleibt dann nur das sittliche Sollen, nach dem kategorischen Imperativ ohne hinzukommende Neigung. Ein Haupteinwand gegen Kants formalistische Ethik ist dieser: Wie das niedere Begehrungsvermögen der Trieb sein Sinnesobjekt hat, so müsste das höhere Vermögen, der Wille, ein ihm eigenes, intelligibles Objekt haben, eben das sittliche Gute. Dieses wird nun aber bei Kant nur eine Wirkung des Willens aus Freiheit, praktisch zu einer Qualität der Handlungen, wenn sie nach dem kategorischen Imperativ erfolgen. Dass der Wille von einem intelligiblen Objekt bestimmt werde, nämlich dem Guten, das im Menschen selber liegt, scheidet für Kant aus theoretischen Gründen aus. Das muss ich hier kurz erwähnen, aus seiner Kritik der reinen Vernunft, wonach nur Sinnliches, nichts Intelligibles, also der Vernunft entsprechendes, als reales Objekt gegeben und erfahrbar sein kann. Denn nach Kant hat der Mensch nur eine sinnliche Anschauung, keine intellektuale. Statt dieser besitzt er nur Verstandesformen und ein transzendentales Bewusstsein. Dadurch schränkt sich für Kant die Erfahrung und die Erkenntnis auf den Bereich des sinnlich Anschaubaren ein, und zwar sowohl im theoretischen Bereich als auch im praktisch-sittlichen. Daher kann dann für Kant etwas objektiv sittlich Gutes überhaupt gar nicht gegeben sein. Das jedoch die Tradition anerkennt, so besonders auch im politischen Bereich, wenn sie vom allgemeinen Guten, dem Gemeinwohl, ausgeht. Man kann freilich beobachten, dass Kant im Widerspruch zu seiner eigenen Theorie unvermeidlich das Gemeinwohl als vorgegeben annimmt, wenn er den kategorischen Imperativ mit Beispielen erläutert, so mit dem folgenden, ich zitiere aus der Kritik der praktischen Vernunft: Wie, wenn ein jeder, wo er seinen Vorteil zu schaffen glaubt, sich erlaubte zu betrügen oder befugt hielte, sich das Leben abzukürzen, sobald ihn ein völliger Überdruss desselben befällt oder anderer Not mit völliger Gleichgültigkeit ansähe, und du gehörtest mit zu einer solchen Ordnung der Dinge, würdest du darin wohl mit Einstimmung deines Willens sein? Eine rhetorische Frage, die natürlich mit Nein zu beantworten ist. Niemand will an sich einer solchen Ordnung oder besser Unordnung zustimmen. Das heißt aber positiv, dass der Wille primär eine Ordnung der Dinge will, die ein Zusammenleben ermöglicht. Man beachte noch den traditionellen Ausdruck Ordnung der Dinge. Das ist aus der Tradition noch entnommen. Ähnlich wie auch Reich der Zwecke, von dem Kant spricht und ein allgemeines Gutes bedeutet als objektive Realität. Die allgemein vernünftige Gesetzlichkeit wird nur sekundär mitgewollt, weil sie einer Ordnung entspricht, in der die Vernunft selbst als Lebensprinzip des Menschen substanziell einen wesentlichen Teil ausmacht. In der Kant nachfolgenden Zeit gibt es keine namhafte Ethik des sittlichen Guten mehr. Und damit komme ich zum zweiten Teil der Werteethik. Offensichtlich infolge von Kants nachhaltiger Kritik an dieser Ethik des Guten. Ferner auch infolge des neu auftretenden sogenannten Positivismus, das Seiende auf bloße Fakten zu reduzieren, das die Naturwissenschaften erforschen, was dann das Gute als objektiv Seiendes ausschließt. An seine Stelle treten die Werte, abgetrennt vom faktisch Seienden, die nun auf verschiedenen Gebieten der Wirtschaft, der Gesellschaft, in Kultur und Kunst sowie der Moral studiert werden. Im 19. Jahrhundert kommen Wertephilosophien auf, und zwar vor allem in zwei Hauptrichtungen, der des Neukantianismus und der Phänomenologie. In Anlehnung an eine traditionelle Dreiteilung der Güter in äußere, leibliche und seelische Güter bilden sich nun Wertetheorien aus. Die der äußeren Güter, die jetzt nun als Werte benannt werden, kann auf eine ursprüngliche Bedeutung von Wert zurückgreifen, die schon seit der Antike im wirtschaftlichen Bereich anzutreffen ist, nämlich als der Wert von Waren, wobei unterschieden wird zwischen dem Preis, T timae, pretium im Griechischen und Lateinischen, und dem eigentlichen Wert, axia, valor im Griechischen und im Lateinischen. Der Warenaustausch hat auch eine moralische Seite, weil er für das Zusammenleben der Menschen wichtig ist. Als Gegenwert von Waren wird dann das Geld eingeführt, mit dem sich der Preis der Waren festsetzen lässt. Ich darf nebenbei erwähnen, dass schon bei Aristoteles sich eine Ethik des Geldes findet, die in seinem Zweck als Tauschmittel liegt. Es darf daher nicht zweckentfremdet und zu einem Reichtum angehäuft werden, der zum Missbrauch von Waren und zu Unrechtsverhältnissen zwischen Menschen führen kann. In Mittelalter und Neuzeit kommt es zu Kapitalbildung, zu Investition von Unternehmen und zu Zinsnahme. Im Zeitalter der Industrialisierung gab es Fehlentwicklungen mit Bereicherungen von Unternehmern und Verarmung von Arbeitern, die zu der bekannten Kritik von Karl Marx und Friedrich Engels am Kapitalismus führte, sowie an der Entfremdung der Menschen von ihrer Hände Arbeit. An dieser Kritik ist sicherlich etwas berechtigt, aber mit einem falschen Materialismus verbunden, der das Wesen der Menschen in ihrer materiellen Arbeit sieht, wobei sie dann dem staatlichen Kollektiv- und Klassenkämpfen unterworfen sind, mit falschen Versprechungen eines irdischen Paradieses materieller Werte. Mit den zweiten Gütern oder Werten, nämlich den leiblichen, befassen sich Theorien über den Leib und seine Gesundheit in den medizinischen, physiologischen und pädagogischen Wissenschaften. Hinsichtlich der dritten, der seelischen Güter, tritt im 19. Jahrhundert als Ersatz der traditionellen Ethik des Guten und der Tugenden eine Werteethik auf, die sich in zwei verschiedenen Richtungen ausbildet, nämlich des Neukantianismus und der Phänomenologie. Beide sind der Kritik Kants am Guten als sittlicher Norm verpflichtet, suchen aber auf verschiedene Weise, seinen ethischen Formalismus zu überwinden. Die Neukantianer mit Windelband und Rickard und anderen verstärken das bloße Sollen des kategorischen Imperativs mit einem Wertebewusstsein in allen Lebensbereichen, nicht nur im Moralischen, aber doch besonders auch in diesem. Indes, die neukantianische Werteethik war nicht von langer Dauer. Da das Werturteil auf einem subjektiven Sinn oder Gefühl des Wertens beruht, das verschieden vom rein formalen Bewusstsein ist. Daher war es konsequent, dass sich dann eine neue Wertethik von Seiten der Phänomenologie bei Max Scheler ausbildete, der seine sogenannte materiale Wertethik von 1916 auf ein originäres Wertefühlen gründet. Mit ihr versucht er, den Formalismus von Kants Ethik zu überwinden. Ich erwähne aus dem Werke folgende Gesichtspunkte. Die sittlichen Werte sind in uns, sagt Scheler, originär Gegebenes und geistig anfühlbar, so sein Ausdruck. In den so angefühlten Werten stellt der Geist eine Vorrangordnung her, indem er gewisse Werte anderen vorzieht. Das Gute wie auch das Böse ist hiernach ebenfalls ein materialer Wert und betrifft auf jedem Gebiet der Werte die Verwirklichung des jeweils höchsten vorgezogenen Wertes, während das Böse die Verwirklichung des jeweils tiefsten Wertes betrifft. Die Gefühle gehören nach Scheler nicht der Sinnlichkeit an, sondern dem Geist, sodass auch das Vermögen, das ihre Inhalte anschaut, ein geistiges ist. Die von Edmund Husserl eingeführte phänomenologische Betrachtung befasst sich mit den innerseelischen Phänomenen, daher der Name dieser Richtung, und sieht von ihrem realistisch-ontologischen Status ab, somit auch von der Seele und dem Wesen des Menschen als substanzieller Realität. Die Zuschreibung eines Wertes an reale Objekte und den Menschen geschieht erst durch einen Akt des, ich zitiere, vermeinenden Bewusstseins, das die innerseelischen Phänomene auf eine äußere Realität bezieht, während die Phänomenologie davon absehen will. Für die phänomenologische Anschauung der Werte beansprucht Scheler, dass sie a priori, das heißt also wiederum von vornherein, weil unmittelbar sei, ich zitiere, wo uns der Wert einer Sache bereits sehr klar und evident gegeben ist, und weil sie sich immanent im menschlichen Subjekt vollzieht, unabhängig von den äußeren Objekten. Zur Beschreibung von Schelers Position möchte ich Folgendes feststellen. Dass alles Fühlen auf etwas Inhaltliches aus der Sinneserfahrung zurückgeht, von dem das geistig Erfasste als Formales immer verschieden ist. Das a priori von vornherein vom Geist oder Intellekt formal Eingesehene kann nie etwas Material wie etwas Material-Inhaltliches gefühlt werden. Wenn auch Schelers Kritik am kantianischen Formalismus richtig ist, so ist doch sein Begriff eines Materialen a priori in sich widersprüchlich und bleibt Kants Festlegung des a priori allein auf das Formale, von der Vernunft Erkennbare weiter gültig. Daher können Gefühle nicht als Kriterien a priori der Sittlichkeit dienen, also als Bedingung der Sittlichkeit dienen. Hinzu kommt, dass die Gefühle der Menschen sehr subjektiv sind. Es gibt kaum einen Bereich im Menschen, der nicht subjektiver ist als der der Gefühle. Während für das gefragte sittliche Prinzip gilt, dass es objektiv allgemein verbindlich für alle Menschen ist. Ferner sind die Gefühlsinhalte als solche noch keine Werte, zum Beispiel das subjektive Gefühl des Angenehmen oder Unangenehmen, des Sympathischen oder Unsympathischen, des Anziehenden oder Abstoßenden, die Schelers Beispiele auf Farben, Landschaften, Kunstwerke, Orte, Menschen und so weiter beziehen, wobei übrigens die sinnlich qualitativen, ästhetischen und moralischen Werte nicht klar voneinander unterschieden werden. Schließlich kann das Sittliche in dem komplex gegebenen Gefühlswert doch nur das sein, was der Intellekt oder die Vernunft formal erfasst und auf die ihre eigene Tätigkeit zurückgeführt werden kann, die sich zu dem Material Anfühlbaren immer formal verhält. Was die Gefühle im Allgemeinen betrifft, so möchte ich nur kurz erwähnen, sie sind kein einfaches, sondern ein komplexes Phänomen, da sie aus sinnlichen und geistigen Komponenten bestehen. Wenn sie auch nach ihrer Bildung sinnlich oder geistig geartet sein können und danach sinnliche oder geistige heißen, sind sie doch an sich weder rein sinnliche noch rein geistige, sondern immer zusammengesetzte Komplexe. Das gilt sicherlich auch von Gefühlen, von Werten. So sind auch die Vorstellungen, von denen die Gefühle hervorgerufen werden, wiederum komplexe, weder rein sinnliche noch rein geistige. Jedenfalls zeigen die Gefühle viel Veränderung und Subjektivität, so dass man schwerlich mit Scheler von ihrer Objektivität a priori sprechen kann. Auch Schelers Begriff vom sittlichen Guten, der es als Gefühlswert des Vorzuges gegenüber anderen Werten bestimmt und immer auf den Erkenntnisstatus des Subjekts bezieht, macht das Gute tatsächlich subjektiv und relativ.
Hier ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Sie haben eingeschaltet, liebe Zuhörer, bei unserer Credo-Sendung. Und bei uns geht es heute Abend um ein sehr aktuelles Thema, aber auch um ein Thema, das schon weit in die Geschichte der Philosophie, der Theologie und schlicht und einfach der Menschheit zurückreicht. Wir sprechen über Werte und Tugenden. Unser Referent, Herr Professor Dr. Horst Seidel, Philosophieprofessor an der Lateranuniversität in Rom, hat uns im ersten Teil seines Vortrags bereits einen Abriss gegeben über die Problematik des sittlich Guten heute und hat angefangen beim bekannten Philosophen Immanuel Kant, um aufzudecken, wie das sittlich Gute langsam durch den Begriff der Werte ersetzt wurde. Wir kamen zuletzt zu Max Scheler und der Phänomenologie, die bemüht war, einen gewissen Formalismus bei Kant, der aus der klassischen Sicht der Philosophie nicht haltbar ist, aufzulösen. Herr Professor Seidel, wir bitten Sie um den zweiten Teil Ihres Vortrags.
Danke sehr. Wie wir oben gesehen haben, ich komme damit nun zum dritten Teil, kann das sittliche Gute nicht durch die sittlichen Werte ersetzt werden, die im Unterschied zum Guten viel stärker subjektiv bestimmt sind, eben durch das persönlich-individuelle Bewerten. Dieses ist relativ und veränderlich, weil abhängig von den persönlichen Umständen und den konkreten Handlungssituationen. Daher ist es sinnvoll, die traditionelle Ethik des Guten und der Tugenden wieder aufzunehmen, die heute in ethischen Diskussionen zu wenig berücksichtigt ist, weil dem Missverständnis ausgesetzt, sie spreche vom Guten zu dinghaft, objektivistisch, wie man sagt, und lasse die Subjektivität der Handelnden außer Acht. Zunächst also, wenn wir uns fragen nach der eigentlichen Bedeutung des sittlichen Guten, so gibt uns die traditionelle Auffassung von ihm eine vollbefriedigende Antwort. Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik, Buch 1, definiert das sittliche Gute als die vollkommene Tätigkeit der menschlichen Seele nach ihrem besten Vermögen, das ist die Vernunft, und ihrer höchsten Tugend. Dieses Gute wird auch bestimmt als der Zweck der Handlungen und als das Objekt des Willens. Thomas hat diese Lehre übernommen in seiner theologischen Summe, dem ersten des zweiten Teiles, und vertieft, erweitert auch die platonische Perspektive der Beziehung der menschlichen Seele zu Gott aufgenommen, sodass eigentlich der letzte Zweck sowohl die Vollkommenheit der menschlichen Seele in ihrer höchsten Tugend ist, einschließlich auch der Glückseligkeit, die damit verbunden ist, und ebenso auch Gott. Denn in der Ausrichtung auf Gott kommt die Seele in ihre besten Tätigkeiten und ihre höchste Vollkommenheit. Gegen die moderne Kritik, die ich soeben erwähnt habe, dass das Gute in der Tradition zu dinghaft gefasst sei, ohne Bezug auf das Subjekt, kann man Folgendes antworten. Das Gutsein der Dinge wie auch des Menschen ist verbunden mit dem Sein, alles Seienden, wiederum der Dinge und des Menschen, und schließt ebenso wohl die Objekte als auch das Subjekt ein. Es ist kein sinnlich Gegebenes, sondern intelligibel, das heißt nur vom Intellekt, von der Vernunft erfassbar, und zwar als ein analog gemeinsames Merkmal von allem und jedem. Schließt also, ich wiederhole noch einmal, sowohl die Objekte als auch das Subjekt ein. Von einem Objektivismus kann überhaupt gar keine Rede sein. Die klassische ontologische oder metaphysische Lehre vom Sein der Dinge arbeitet dann gewisse gemeinsame Merkmale heraus, das Eines Sein, Wahre Sein, Real Sein und Gut Sein. Und zu diesem ontologischen Gutsein, das allen Dingen innewohnt, schon dadurch, dass sie überhaupt da sind und etwas sind, kommt beim Menschen das sittliche Gute als eine zweite Vollendung zu seinem Menschsein hinzu, zu der ersten Vollkommenheit, die in dem Menschsein als solchem schon liegt. Wenn wir uns noch einmal an die modernen Kritiker zurückbesinnen, sie stellen zur traditionellen Ethik des Guten ihre moderne Sollensethik in Gegensatz. Mir scheint jedoch zu Unrecht. Das Sollen ist immer irgendwie auf das Gute bezogen und aus ihm begründet. Man kann das nicht in Gegensatz stellen. Das Sollen ist ja eigentlich ein gesolltes Wollen. Und der Wille ist immer auf das Gute gerichtet. Das Gute ist per Definition das Objekt des Willens. Sodass also das Sollen mit dem Guten in Bezug steht. Man könnte auch so sagen, eine Handlung wird gesollt, weil sie als gut erkannt wird. Und nicht etwa umgekehrt, dass eine Handlung gut würde, weil sie gesollt wäre, wie bei Kant, nicht wahr? Wo an erster Stelle steht der kategorische Imperativ der Selbstbestimmung, die also ein Sollen ist, und daraus folgt dann das Gute als Wirkung in den Handlungen, die nach diesem Imperativ erfolgen. In der Tradition hat man eine sehr, sehr tiefe Erfassung von dem, was eigentlich das Sollen ist. Es ergibt sich aus dem Bezug der praktischen Vernunft, die das Gute als erstrebenswert dem Willen vorstellt und damit den Willen motiviert zum Handeln, dieses Gute zu erwerben. Insofern ist in diesem Appell an den Willen das Sollen beschlossen. Auch die Verpflichtung. Alle diese Zusammenhänge gehen bei diesen modernen Sollenstheorien völlig verloren. Da ist das Sollen nur reduziert auf eine rationale Überlegung oder Reflexion auf die Handlung und wird dort sozusagen erzeugt und hat keinen Bezug mehr aus dem Guten, was vorgegeben sein muss. Ich darf auch noch eine andere Schwierigkeit erwähnen, die George Edward Moore in seinen Principia Ethica ausformuliert hat. Auch er leugnet ein objektives Gutes aus seiner analytischen Ethik. Er leugnet ein objektives Gutes, weil jedes Objekt, so argumentiert er, mit dem es identifiziert würde, wieder mit dem Prädikat gut versehen würde, was dann wieder zur Frage nach der Bedeutung dieses Prädikates gut führen würde. Also wenn zum Beispiel jemand das Gute bestimmen würde als die Lust oder als die Tugend, dann könnte man wieder sagen, ja, warum ist denn die Lust gut oder warum ist denn die Tugend gut und was meinen wir denn eigentlich mit diesem Prädikat gut? Aus dieser Argumentation schließt dann Moore, es kann ein objektiv Gutes überhaupt nicht geben und seine eigene Position ist die einer analytischen, sprachanalytischen Ethik, die das Gute nur auf die Qualität der moralischen Aussagen reduziert. Im Übrigen hat man bei ihm, weil natürlich auch der Empirismus bei ihm hereinwirkt, eine strikte Trennung bei sittlich relevanten Sachverhalten zwischen dem bloßen Faktum, zum Beispiel in Bezug auf Tugend, ein bloßes Verhalten, was an sich noch nichts sittlich Gutes ist, das Studieren Psychologie und Soziologie, und auf der anderen Seite dann ein sittlich-logisches Urteil, das den Aspekt des Guten hereinbringt und nur vom Subjekt her eben erzeugt wird. Das kann schwerlich befriedigen, wenn man bedenkt, dass wir eben es im sittlichen Bereich mit realen Dingen zu tun haben. Und insofern muss man auf diese klassische Bestimmung des Guten als eines Bestzustandes der menschlichen Seele wieder zurückkehren und schließlich mit der theologischen Dimension bis zu Gott hin, dass diese Besthaltung der Seele im Kontakt, in Bezug zu Gott sich ausbildet. Die Tugenden werden bei Aristoteles definiert, nicht wahr? Jedem ist diese klassische Definition schon bekannt, auch Thomas hat sie wieder aufgenommen, als Bestformen der Seele, als Haltungen, die unter der Führung der praktischen Vernunft oder der Klugheit erworben werden und wobei auch gute Gewohnheit hinzukommen muss. Nur die Erkenntnis des sittlichen Guten in den einzelnen Handlungsbereichen, der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, der Tapferkeit, Mäßigkeit und so fort, reicht nicht aus. Die macht uns noch nicht gut, wenn sie nicht durch gute Handlungen eingeübt und gute Gewohnheiten unterstützt wird, wodurch dann auch das Affektive und die Gefühle und das Freudvolle hinzukommt, sodass also die Tugenden in Bestformen der Seele bestehen, die uns zum guten Handeln befähigt, gleichsam sie mit Leichtigkeit, kundig, geschickt, wirksam und mit Freude auszuführen, oder man könnte auch sagen virtuos, wenn ich mal in Anlehnung also an Virtus, lateinisch, nicht wahr, das so formulieren darf. Es kommt dann zu dieser Ethik des Guten auch das natürliche Gewissen hinzu, da dieses Gute ja als Qualität der Seele dann erworben ist und eine Realität in dem Handelnden wird, ist dieses Gute auch begleitet von einem Mitwissen davon. Griechisch Syn Eidesis, lateinisch Conscientia, ein Mitwissen. Die deutsche Bildung Gewissen macht dies nach. Das G steht hier für das Con und Wissen für Sphere, Scientia. Das ist außerordentlich wichtig, dass wir also dieses natürliche Mitwissen oder Gewissen von dem Guten in uns haben, was dann natürlich uns auch anleitet, den Willen wiederum motiviert, es weiter zu vervollkommnen und weiter zu verwirklichen. Ich möchte schließlich noch, die Zeit geht schon dem Ende zu, auf eine aktuelle Frage eingehen, wenn Sie mir gestatten. Und zwar, wir haben, nicht wahr, in unseren Tagen ständig diese ethischen Debatten, zum Beispiel über Euthanasie. Und da kann man sehen, wo wir hinkommen, wenn nicht mehr von dem Guten des menschlichen Lebens gesprochen wird, sondern nur noch von Werten. Nicht wahr? Wir alle kennen dann dieses Argument, dass also in schwerer Krankheit, bei großem Leiden, dieses menschliche Leben für unwert gehalten wird, sodass es auch getötet werden dürfe. Das ist eben, nicht wahr, die Auswirkung dieser subjektiven Werteethik. Ganz anders würde es stehen, wenn man das menschliche Leben als objektives Gutes betrachten würde, rein schon ontologisch, auch juridisch, nicht wahr, juristisch als Rechtsgut, und zudem natürlich dann auch Tugenden hinzukommen. Also gerade im Krankheitsfall muss ich die Tugend der Tapferkeit, des Durchstehens bewähren und andere Tugenden, die uns auch zu Opfer befähigen, sodass das Leben in dieser höchsten Not nicht sinnlos wird oder wertlos, sondern geradezu ihren höchsten Wert noch bekommen kann. Ein anderes Beispiel ist in jüngster Zeit, nicht wahr, am 25. April wurde ein Dokument beim Europäischen Parlament formuliert, das also Beratungsverfahren für ethische Mindeststandards erwähnt, bei neuartigen Therapien in der Medizin. Da geht es auch um solche medizinischen Mittel aus embryonalen Stammzellen. Wir wissen, nicht wahr, dass hier menschliche Embryonen getötet werden. Ferner aus Experimenten, die menschliches und tierisches Genmaterial zu Hybridformen mischen, um daraus sozusagen Ersatzteile zu gewinnen, nicht wahr? Und das ist also wirklich schrecklich. Und nun, das Europäische Parlament war nicht in der Lage, eine einheitliche europäische Regelung zu treffen, wegen der unterschiedlichen Wertevorstellungen, wie man hörte, nicht wahr, in den einzelnen Ländern, sodass also dann die Regelung individuell den Ländern überlassen bleibt. Auch hier scheint mir, nicht wahr, dass die ganze Beurteilung anders ausfallen könnte, wenn man wiederum den Begriff des Guten aufnimmt. Und besonders, wenn es um menschliches Leben geht, auch schon beim embryonalen Leben von Anfang an. Meines Erachtens nach, das große Publikum in der Öffentlichkeit weiß auch intuitiv davon. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich also irgend in einer größeren Öffentlichkeit sprechen konnte, wie zum Beispiel auch bei einem Hearing am Europäischen Parlament, und man spricht aus dieser realistischen Perspektive der Menschenseele als einer Realität und dem damit verbundenen Guten, auch der Tugenden, man wird ohne weiteres verstanden und bekommt Applaus. Nur aus intellektuellen Kreisen gewisser Kollegen bekommt man dann dieses Unverständnis oder die Abwehr, das darf es gar nicht mehr geben. Insofern würde ich meinen, die Schwierigkeiten, die wir jetzt da erleben in diesen Ethikdiskussionen, rühren häufig von falschen Theorien her, wie auch den von mir oben erwähnten, die den gesunden Menschenverstand trüben und unsicher machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei der Credo-Sendung. Wir sprechen heute über Werte und Tugenden und nicht zuletzt, sondern als Wichtigstes eigentlich über das Gute, über das sittlich Gute, das ontologisch Gute, das der Dreh- und Angelpunkt ist für alles, was wir denn Werte und Tugenden nennen. Unser Referent ist Professor Dr. Horst Seidel von der Lateran-Universität in Rom, Professor für Philosophie. Herr Professor Seidel, herzlichen Dank für Ihren Vortrag.
Gerne, geschehen.
Wir haben jetzt von Ihnen gehört, dass die Tugend, wenn wir es mal traditionell betrachten, die Bestform der Seele ist.
Ja.
Das klingt schon mal richtig gut. Da fühlt man sich doch gleich, soll man sagen, das ist etwas, was einem näher liegt als etwa Kant oder, ja, oder Scheler oder so. Man denkt sich, ja, sowas braucht man eigentlich. Die Bestform der Seele unter der Leitung der praktischen Vernunft, der Klugheit erworben. Und dazu kommt dann auch die Übung.
Ja.
Nun sagt doch die klassische Philosophie, dass es verschiedene Arten von Tugend gibt. Also es gibt die moralische Tugend, es gibt aber auch Tugenden wie in den Künsten, zum Beispiel ein Instrument zu spielen, ein Handwerk zu lernen und so weiter. Das zählt ja auch irgendwie unter Tugenden.
Ja.
Warum bewerten wir eigentlich, wenn wir die Menschen uns in unserem Umfeld betrachten, die Menschen in ihrem wirklich Gutsein, wenn wir jemanden als gut beurteilen, immer nur nach den moralischen Tugenden und nicht nach etwa künstlerischen Können, das ja auch unter Schweiß und Mühe erworben wurde.
Ja, ganz richtig. Und traditionell unterscheidet man doch verschiedene Bereiche des menschlichen Lebens und verschiedene Tätigkeiten der menschlichen Seele und des Geistes. Die einen sind die theoretischen, die anderen sind die praktischen und die dritten sind die hervorbringenden. Und die Künste gehören zu den schöpferischen, poetischen oder hervorbringenden Tätigkeiten des Menschen und sind insofern von dem Bereich des praktisch-sittlichen verschieden mit dem Handeln und den Tugenden. Wenn man in den Künsten auch von Tugenden spricht, naja, wir würden vielleicht besser von Fertigkeiten oder auch Virtuosität, Meisterschaft sprechen, aber das ist etwas Verschiedenes von den sittlichen Tugenden, nicht wahr? Wie ja auch zum Beispiel ein Skulpteur oder ein Musiker in seinem Metier perfekt sein kann, aber sittlich vielleicht zu wünschen übrig lässt.
Wie ist denn das, wenn wir heute von Werten sprechen? Werden Werte immer nur auf sittlich Gutes bezogen oder werden Werte auch auf solche Fertigkeiten bezogen?
Ja, die Werte sind also wie die Güter auch sehr, sehr weit gefasst. Das habe ich auch in meinem ersten Teil des Vortrages erwähnt. Betreffen sie also alle Bereiche des menschlichen Lebens. Ökonomische und kulturelle, künstlerische, alle Bereiche, nicht wahr? Und entsprechend dann auch die Werte.
Wenn wir nun die Werte anschauen, ich hatte jetzt aus Ihrem Vortrag so den Eindruck, dass Werte doch durchgängig etwas sehr Subjektives sind, weil sie oft auch von den Philosophen mit dem Gefühl in Verbindung gebracht werden. Wie kann man denn nun Werte, ich möchte mal sagen, verobjektivieren? Muss man da sagen, das geht eigentlich nur über eine Erziehung zum Guten des Menschen, der diese Werte empfindet, oder kann man da auch objektive Bezüge herstellen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich hatte das auch in Bezug auf Scheler kurz angedeutet. Werte sind eigentlich ein sehr komplexes Phänomen, wie ja auch die Gefühle, die entsprechenden. Und wenn man das sozusagen auseinandernehmen will oder analysieren will, dann wäre gerade der objektive Teil das, was man das Gute nennen müsste. Die Werte haben natürlich auch etwas Gutes. Es gibt natürlich auch Unwerte, aber die Werte haben etwas Gutes. Nur geht das sozusagen in einen Komplex ein und müsste erst sozusagen philosophisch wieder herausgeholt werden oder gesondert werden.
Macht es nun aus Ihrer klassischen Sicht der Dinge Sinn, den Begriff der Werte aufrechtzuerhalten, oder sollten wir eher dazu kommen, dass wir sagen, na, Tugenden als Bestform der Seele, das sollte uns eigentlich wert genug sein. Was brauchen wir da über Werte zu sprechen?
Ja, also wir können, glaube ich, das Rad der Entwicklung nicht mehr zurückdrehen. Das ist so festgesetzt in der Mentalität unserer Zeit. Jeder spricht von Werten. Das geht bis zu Kultusministern oder Ministerinnen hinauf. Da kann man nichts mehr ändern. Nur sollte man dann wenigstens das Korrektiv anbringen, dass man über die Werte, für die ja eben das Beunruhigende und auch Unbefriedigende ist, dass wir alle ein paar Monate oder Jahre immer wieder neue Wertediskussionen haben. Das müssten wir immer wieder von vorne anfangen, nicht wahr? Eine Kultusministerin, die hat sogar vor einem Jahr, glaube ich, war das. Ich habe dazu dann auch mit einem Leserbrief Stellung genommen in der Tagespost. Wir stehen ja eigentlich wieder am Anfang, nicht wahr? Das kann doch nicht befriedigen. Natürlich, Werte lädt ein, da sehr jetzt aktiv jeder sich zu beteiligen, sozusagen ungeniert und unbehindert mitzudiskutieren, hat ja auch sein Gutes. Es weckt Kräfte und Bewusstsein. Nur muss man dabei auch dann doch sich klar machen, dass die Werte eine stark subjektive Seite haben und dass man wieder sozusagen auf den objektiven Kern zurückgehen müsste, auf den Ihre vorige Frage eben auch abgehoben hat, nicht wahr? Kann man die wieder objektivieren? Natürlich. Und dann käme man unweigerlich wieder auf den Begriff des Guten. Der ist unentbehrlich.
Sie haben, als Sie vom Philosophen Kant gesprochen haben, ganz am Anfang des Vortrags, der ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat, offensichtlich, da haben Sie gesagt, Kant lehnt aufgrund seiner ethischen Vorstellungen sogar die goldene Regel des Evangeliums ab. Das heißt, man wünscht sich ja, dass andere einem Gutes tun, also soll man das den anderen auch tun. Oder umgekehrt, ich möchte nicht von einem anderen schlecht behandelt werden. Wie kann man dazu kommen, so etwas, was dem Menschen doch eigentlich so nahe ist, abzulehnen?
Ja, Kant zitiert eben diese goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, nicht wahr? In dieser formalen Form. Und da scheint es eine gewisse Konkurrenz zu sein zu seinem kategorischen Imperativ. Und dann sagt er aber, das sei eben doch zu oberflächlich und könnte auch von schlechten Menschen auch sozusagen als Regel benutzt werden. Wobei er eben diese Ergänzung nicht macht, die ich gemacht habe. Man müsste natürlich bei dieser goldenen Regel den Begriff des Guten und des Schlechten einbeziehen, nicht wahr? Ergänzen. Und das fehlt bei Kant, sodass er damit natürlich nicht zufrieden ist. Aber wenn man diese Ergänzung dann bringt mit dem Guten und dem Schlechten, da steht er also auf Kriegsfuß, nicht wahr? Da sagt er, das kann nie ein Bestimmungsgrund für die Ethik sein, eben weil es immer nur die Folge in Handlungen ist und nie ein vorgegebenes Gutes sein kann. Das ist also, ich habe das ja auch erwähnt, dieses sogenannte Paradoxon der Methode, das also sagt, darin liegt gerade der Irrtum aller vorhergegangenen Philosophie, dass sie das Gute als Prinzip aufgestellt hat, während es doch in Wahrheit nur Folge unseres Handelns sein kann und das Prinzip nur rein formal sein könnte, eben sein kategorischer Imperativ. Insofern vollzieht sich bei ihm in der Ethik dieselbe kopernikanische Wende, die also er in der Kritik der reinen Vernunft vollzogen hat, dass unsere Erkenntnis sich nicht mehr nach vorgegebenen Dingen an sich richten könne, sondern umgekehrt die Dinge sich nach unseren Erkenntnisbedingungen richten müsste, nicht wahr, mit der ganzen Internalisierung des Objekts zu Erscheinungen im Bewusstsein. Das ist ja wohl bekannt, diese kopernikanische Wende mit der Ausklammerung der Dinge an sich aus unserer Erkenntnis. Dasselbe vollzieht sich auch nun in der praktischen Philosophie Kants, dass also hier die Ethik nicht in einem objektiv gegebenen Guten ihren Bestimmungsgrund haben könne, sondern nur in einer Regel, nicht wahr, des Subjekts selber. Das ist also sehr, sehr traurig. Bei Kant haben wir eben diese unglückliche Situation, er ist in einer Zeit mit diesen zwei großen Richtungen, dem Rationalismus und dem Empirismus, und er sucht beide zur Hälfte zu kritisieren und zur Hälfte aber auch Voraussetzungen aus ihnen zu übernehmen. Und es ist bei ihm eine starke empiristische Prämisse in seinem System, wonach eben uns ein Ding oder ein Objekt nur in der Sinnesanschauung gegeben sein kann. Und damit es dann ein Ding würde, muss das Subjekt alle Erkenntniselemente sozusagen von sich aus investieren, da hereinbringen, um das dann sozusagen in der Erkenntnis wieder herauszuholen.
Ich darf jetzt eine Zuhörerin begrüßen, Frau Korn aus Eichstätt. Grüß Gott, Frau Korn.
Ja, grüß Gott. Ich bin etwas später zu der Sache dazugekommen und da ist mir gleich ein Ausdruck aufgestoßen, nämlich dass der Professor Seidel sagte, das Gute erwerben. Und erwerben ist ja, tut man immer etwas, was man haben möchte. Während ich dann dem dagegen setzen würde sozusagen, das sittliche Gewissen fordert uns auf, das Gute zu verwirklichen oder aus der Potenz in den Akt zu überführen. Ja? Dem würde auch entsprechend die Vorstellung von Tugend, die ich habe, die als Tauglichkeit, das heißt auch wieder eine Fähigkeit, etwas zu aktualisieren, ja. Und auf der anderen Seite wieder auch das Wort Wert im Französischen, was ich ganz gut beherrsche, heißt es ja Valeur, ja, oder Valore im Italienischen. Und Valeo ist wieder ein Vermögen. Ja, also es geht da immer um Fähigkeiten und also Potenzen, nicht? Während wenn man sagt, das Gute ist da, ich möchte das haben, ich möchte das sozusagen an mich reißen für mich, das kommt mir etwas sehr egozentrisch vor.
Dankeschön, Frau Korn.
Guten Abend, Frau Korn, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich kann Ihnen nur von Herzen zustimmen. die das Gute erwerben, ist nur mit Einschränkungen zu sagen. Es ist natürlich im Menschen immer schon etwas Gutes da. Und sogar so weit geht diese Tradition bei Aristoteles und Thomas, dass man von natürlichen Tugenden spricht. Auch die Stoiker sagen, dass die im Menschen schon liegen, sodass es nur um die Verwirklichung des Guten geht, das in uns schon liegt. Das ist also genau das, was Sie angesprochen haben. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre Ergänzung. Das ist also goldrichtig, was Sie da anmerken.
Ja, nochmals herzlichen Dank an Frau Korn. Herr Professor, wenn wir jetzt gerade beim Guten sind, Sie haben in Ihrem Vortrag die interessante Unterscheidung gemacht zwischen dem ontologischen Guten und dem sittlichen Guten, also das ontologische Gute, jedes Ding, weil es da ist, ist gut, und das sittliche Gute, was der Mensch mit seinem freien Willen eben tun kann.
Ja.
Wie bewerten wir denn nun diese ontologische Gutheit von Dingen, die vielleicht fehlerhaft sind? Sie haben vorhin auch die ethischen Diskussionen, die wir permanent erleben, was Abtreibung, was Euthanasie betrifft und so weiter, erwähnt. Und wenn wir da einmal rein körperlich gesehen jetzt eine Behinderung anschauen, müsste man sagen, objektiv gesehen ist hier ein genetischer Fehler passiert. Ein Mensch hat eine Defizienz in Bezug auf irgendetwas in seinem Leib.
Ja.
Wie ist das ontologisch zu beurteilen? Kann man uneingeschränkt sagen, ontologische Gutheit ist vorhanden?
Ja, traditionell, das ist eine gute Frage, und traditionell unterscheiden wir die verschiedenen Wirklichkeitsebenen, leiblich und seelisch. Und hier handelt es sich also um einen leiblichen Defekt. Aber auch für die Seele gilt sowohl der ontologische Status als auch dann der moralische. Auch die Seele, nicht wahr, des Menschen hat ihre eigene substanzielle Existenz in ihrer seinsmäßigen Gutheit. Und zu der kommt dann durch den Erwerb von Tugenden eine weitere Vollendung hinzu, nicht wahr?
Das heißt, diese Unterscheidung in ontologische und sittliche Gutheit, die darf für uns keine Veranlassung sein, dass wir etwas sagen, na, ontologisch gesehen ist etwas Fehlerhaftes nicht so gut und deshalb ist es auch anders zu bewerten als etwas ontologisch mal unter Anführungszeichen richtig Gutes, was eben gar keine Fehler aufweist.
Ja, ich meine, man unterscheidet traditionell eben zwischen dem Malum Morale und dem Male Physicum oder auch führt uns, glaube ich, jetzt hier nicht allzu weit. Was wichtig ist, im Moralischen hat der Mensch immer die Freiheit, sich für das Gute zu entscheiden und das zu verwirklichen, zu dem er ja von Natur aus schon angelegt ist. Wenn ich zu dem Beitrag von Frau Korn auch nochmal erwähnen darf, nicht wahr? Das Gute ist immer schon eine Realität, die im Menschen da ist. Und der Wille ist definiert als das Streben zum Guten, wie umgekehrt das Gute definiert ist als das Objekt des Willens. Insofern, wenn nicht schon etwas Gutes da wäre, ontologisch in uns, seinsmäßig, hätten wir auch gar keinen Willen.
Mhm.
Der Wille, nicht wahr, ist von Natur aus schon auf das Gute ausgerichtet, das schon da ist, und wird dadurch, durch die Vorstellung dann auch der praktischen Vernunft, die das als erstrebenswert weiter vorstellt, angeregt, das weiter zur Vollendung zu bringen, nicht wahr?
Mhm, Ich darf jetzt noch, die Zeit ist fortgeschritten, einen Zuhörer begrüßen, Herrn Rückel aus Saulgrub. Grüß Gott, Herr Rückel.
Grüß Gott. Vielen Dank für den Vortrag, Herr Professor. Ich höre Sie mir gern an. Ich frage mich, wie dann das ist mit der im Gegensatz zum Guten, zur Güte, mit dem Geheimnis des Bösen, der gleichermaßen auf der Welt da ist, der Wille auch zum Bösen, der Wille zu zerstören, der Wille zum Chaos, im Gegensatz zur Aufbauordnung Kosmos. Wie ist das? Man könnte sagen, es ist ja wirklich so, dass es Menschen gibt, die alle 3 Sekunden einen anderen umbringen. Und wenn man diese Fakten nicht sieht, wenn man den Krieg, das Ja-Sagen der Menschen zu dem Druck, zu dem Bösen von der Masse, alles nicht sieht, dann könnte man sich fragen, ist das gut, die eigentlich gemachte Sache, die man vielleicht manchmal tugendhaft tut, aber der Fürst dieser Welt ist doch ein anderer. Vielen Dank, ich höre es mir am Radio an.
Ja, danke, Herr Rückel.
Vielen Dank, Herr Rückel, für Ihre Anfrage. Das wäre eigentlich ein eigenes Thema für einen Radio Horeb-Vortrag. Ich darf hier nur ganz kurz andeuten, der Problematik ist der heilige Augustinus schon exemplarisch schön nachgegangen. Und er sagt, dass die Ursache des Bösen im verkehrten Willen liegt. Das heißt, der Wille ist an sich von seiner Natur aus auf das Gute ausgerichtet, das in der Menschennatur schon liegt, in der Seele und natürlich auch in Gott, auf den sie ausgerichtet ist. Aber durch eine Verkehrung, eine Abkehr, kann daraus dann ein Wille zum Bösen werden. Aber eigentlich nicht direkt, sondern nur indirekt. Augustinus sagt, unter dem Schein des Guten. Dadurch, dass also die Vernunft etwas Böses als scheinbar Gutes vorstellt, kann der Wille sich dann darauf richten.
Ja.
Und was das Geheimnis des Bösen betrifft, da hätte ich meine Zweifel. Das ist zwar ein Ausdruck, der heute auch in Diskussion ist und verwendet wird, auch von manchen Theologen. Das Geheimnis ist eigentlich ein wundervolles Prädikat, das nur Gott zukommt. Gott in seiner unendlichen Fülle und Weisheit und in seinem Wesen ist er für uns ein Geheimnis. Und der Teufel nimmt das nun für sich in Anspruch. Wenn Sie in dem Thessalonicher Brief in dem 2. das nachlesen wollen, er will sich auf den leeren Thron, auf den Christus dann bei seiner Wiederkunft Platz nehmen wird, da möchte sich der Satan setzen und macht aus der Gemeinheit, aus der Iniquitas, nicht wahr, ein Mysterium Iniquitatis. Er äfft sozusagen Gott nach. An sich ist das Böse eine Dummheit, kein Geheimnis. Und wir Christen, auch mit Paulus kann ich das sagen, nicht wahr? Der sagt dann an die Thessaloniker, aber ihr seid festgegründet im Glauben und ihr durchschaut diesen Trick des Satans und euch kann der Satan nichts anhaben. Aber ich warne euch, bevor Christus wiederkommt, nicht wahr? Versucht dieser Satan zuerst sozusagen sich wie Gott verehren zu lassen, nicht wahr? Sich auf den Thron Christi zu setzen und macht aus seiner Dummheit und Ungerechtigkeit ein Mysterium, ein Geheimnis.
Herzlichen Dank, Herr Professor Seidel, für Ihre Antworten, diese Ausführungen. Ich glaube, gerade die letzten jetzt waren auch nochmal ein sehr schöner Abschluss dieser Sendung über Tugenden, Werte und besonders das Gute. Ja, ich darf sagen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen, Herr Professor Seidel, einen schönen Abend.
Vielen Dank an Sie, Herr Sonneborn, für Ihre gute Moderation.
Gerne. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, für die schönen Beiträge. Herr Professor Seidel hat einige sehr interessante Bücher geschrieben, sehr viele sogar, und einige auch über Sendungen, die bei Radio Horeb stattgefunden haben. Die Angaben zu diesen Büchern, die können Sie ab Dienstag, wir haben Pfingstmontag, bei unserem Hörerservice gerne erfragen. Oder Sie können auch auf unserer Homepage unter der heutigen Sendung nachschauen. Dort sind einige Hinweise auf die Sendungen, auf die Bücher von Herrn Professor Dr. Horst Seidel hinterlegt. Damit wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abend, Ihr Peter Sonneborn.